Und wir fragen, ob es recht ist, wenn ich noch ein bisschen auflasse und frische Luft reinlasse. Okay. Wenn es zu viel wird, Andrea, machst du einfach wieder zu. Ich empfinde es als eine starke Herausforderung, die Welt der Bilder, die wir eben gesehen haben, mit der Welt zu verbinden, die wir hier so in unserem Alltag kennen. Geht das überhaupt? Wo trifft sich das überhaupt? Ich stehe hier mit dem Hintergrund dieser Bilder, mit dem Predigttext dieses Tages aus Römer 8. Und ich habe ein Zitat gefunden von Max Frisch. Der ist nicht Christ, der bezeichnet sich als Agnostiker. Er sagt, ein klares Todesbewusstsein von früh an trägt zur Lebensfreude bei. Mit diesen drei Dingen in meinem Hintergrund frage ich, ja, was ist das für eine Zeit, in der wir leben? Und ich könnte wohl jetzt so jeden hier in diesen Reihen fragen und ich bin mir sicher, ich würde sehr verschiedene Antworten bekommen. Was ist das für eine Zeit? Ein paar Antworten will ich versuchen, aber wir werden merken, sie alle befriedigen nicht. Wir leben in der Zeit der Globalisierung, kaufen unser Gemüse von Südafrika, Lateinamerika und das Obst unserer Streuobstwiesen schenken wir den Vögeln. Was ist das für eine Zeit? Wir leben in der Zeit der Informationsflut. Wir wissen über jedes Detail vom Kachelmann-Prozess Bescheid. Das Internet sorgt dafür. Wissen wir, wie es unserem Nachbarn geht? Was ist das für eine Zeit? Wir leben in der Zeit des Reichtums und der Inflation. Wenn nicht gerade der Preis meiner Lieblingschips gestiegen ist, dann ist vielleicht weniger drin in der Packung. Wir leben in der Zeit der Werbung und der Manipulation. Wir kaufen das, was am besten beworben wird und vergessen womöglich, was wir eigentlich einkaufen wollten. Wir leben in der Zeit des moralischen Verfalls. Wer sich um einen ehrlichen Lebensstil bemüht, der wird damit rechnen müssen, dass er von anderen ausgenommen wird, ausgenutzt. Und gleichzeitig wird der Ruf nach, ja, wer vermittelt unseren Kindern Werten, immer lauter. Aber wehe dem, der sie liebt. Wir leben in der Zeit des Misstrauens. Ärzte, Polizei, Politiker, auch Lehrer geraten zunehmend in die Kritik. Und das in einer Zeit, wo sie unser Vertrauen nötiger hätten denn je. Wir leben in einer Zeit der Toleranz. Jeder soll seine Meinung haben. Und alles ist richtig. Wahrheit ist relativ. Aber wehe dem, der das Gesetz der Toleranz in Frage stellt. Er wird am eigenen Leib die Intoleranz der Toleranten erleben. Was ist das für eine Zeit, in der wir leben? Vielleicht kann man es am ehesten noch wiedergeben mit: Wir leben in der Zeit der Gegensätze. Ich lese den Predigttext aus Römer 8, die Verse 18 bis 25, nach der Übertragung der Volksbibel. Ich bin mir ganz sicher, dass die ganzen Schwierigkeiten, durch die wir jetzt gehen müssen, ein Witz sein werden gegenüber der riesengroßen Party, die wir dann am Ende noch feiern werden. Die ganze Natur ist schon ganz heiß auf diesen Tag, an dem Gott seine Kinder groß rausbringen wird. Ohne dass sie was dafür kann, ist die gesamte Natur mit den Tieren und Pflanzen zum Tod verurteilt. Aber es gibt Hoffnung, denn sie wird ein großes Comeback feiern. Sie wird befreit werden von dem Zwang, sterben zu müssen. Genauso wie Gott seine Leute auch vom Tod befreit hat für ein neues, wunderbares Leben. Denn wir sehen ja, wie die Tiere und Pflanzen voll leiden und die ganze Natur im Grunde depressiv auf einen Neustart wartet. Auch wir, die wir schon als erstes mit seiner Power, seinem Geist ausgerüstet sind, sind total heiß drauf, dass Gott uns als Teil seiner Familie zu sich holt und auch unseren Körper so neu macht, dass der nicht mehr kaputt gehen kann. Doch darauf können wir erstmal nur hoffen und warten. Hoffen heißt aber, dass wir es noch nicht haben. Denn was man schon hat, darauf braucht man auch nicht mehr zu hoffen. Obwohl wir aber auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen können, sind wir dennoch ziemlich sicher, dass wir es auch bekommen. Was ist das für eine Zeit, in der wir leben? Wenn ich mit den Worten des Paulus versuche zu antworten, dann ist es ein Wort. Es ist die Zeit der Leiden. Wenn wir an die DVD denken, die Bilder von Nordkorea und Iran, dann werden wir voll Ja sagen können. Es ist die Zeit der Leiden. Ebenso werden sicher manche von euch schon an Gefangene der Bibel gedacht haben. Am ehesten fallen uns wahrscheinlich diejenigen ein, die wunderbare Befreiung erlebt haben. Der Daniel in der Löwengrube, seine drei Freunde im Feuerofen, Petrus, der mit vierfacher Bewachung am Ende doch durch einen Engel in die Freiheit geführt wurde. Doch durchaus nicht immer kommen die Gefangenen der Bibel mit einem Schrecken davon. Im gleichen Kapitel, in dem von dem Petrus geschrieben wird, wird auch von dem Jakobus geschrieben, dem Bruder des Jüngers Johannes. Herodes ließ ihn hinrichten, einfach, ohne Gerichtsverhandlung. Oder da ist Johannes der Täufer. Andrea hat vorhin schon gesagt, dass er in seiner Gefangenschaft ganz starke Zweifel hatte, ob das, warum er da im Gefängnis ist, es überhaupt wert ist, dass er im Gefängnis ist. Und dann trifft es ihn noch schlimmer. Er stellt seinen Dann des Herrn zur Rede, weil er Ehebruch begeht. Und Ehebruch war damals ein todeswürdiges Vergehen. Und was passiert? Nicht der Landesherr wird zur Rechenschaft gezogen. Nein, der Kopf von Johannes dem Täufer wird auf einem Tablett serviert. Oder da ist Stephanus, der als erster christlicher Märtyrer gilt und der unter den Steinen eines aufgebrachten Mob starb. Nicht immer ist es das Happy End. Auch wenn wir uns das wünschen. Wenn wir uns das auch wünschen für die Christen in Nordkorea und Iran. Paulus selber hatte Gefangenschaft schon wiederholt erlebt. Als er den Römerbrief schreibt, war er wahrscheinlich in Korinth auf freiem Fuß. Es war noch nicht absehbar zu diesem Zeitpunkt, dass er eines Tages sein Leben in Rom als Gefangener beenden würde. Aber es wird deutlich, dass Paulus von der Situation der Gefangenschaft wohl kaum überrascht wurde. Immer wieder wird gezeigt, dass er gefasst reagieren konnte, dass er Soldaten und Bevölkerung ansprechen konnte. Bei Paulus scheint es so zu sein, dass das Leiden nicht die Ausnahme ist, sondern es gehört zum Wesen christlichen Lebens und Glaubens dazu. Sogar noch mehr. Wenn wir Vers 19 schauen, und dort ist die Rede vom Seufzen der Kreatur, wenn wir das mit in Betracht ziehen, dann müssen wir sagen, müssen wir den Begriff des Leidens noch weiter fassen. Dann gehört es nicht nur zum Wesen christlichen Lebens, sondern dann gehört es zum Wesen des Lebens überhaupt. Leiden durch Krankheit oder durch Naturkatastrophen, wie jetzt in Indonesien mit der heißen Vulkanasche, in Haiti mit der Cholera, gehören zum Leben. Ebenso gehören Leiden dazu, die durch Inflation oder Manipulation in unser Leben hineinkommen. Versteht mich nicht falsch, ich will nicht sagen, alles Leben ist Leid und alles, was wir erleben, wäre Leid. Ich will nur sagen, es gehört dazu. Es ist sozusagen das Normale. Die Zeit richtig einschätzen heißt erkennen, sowohl zum Leben als auch zum Christsein gehört das Leid dazu. Das Leid besteht in der Vergänglichkeit alles Erschaffenen. Im 1. Mose 3 nach dem Sündenfall lesen wir vom Fluch der Vergänglichkeit. Aber ist das nicht auch ein Segen? Man stelle sich vor, dass Sünde, Hass, Gewalt immer und ewig weitergingen. Nein. Sünde und Gottlosigkeit sind der Endlichkeit unterworfen. Da ist Segen. Wenn nun Leid ein fester Bestandteil des Lebens und des Glaubens ist, wenn es sogar Segen sein kann, stellt sich die Frage, wie kann ich in rechter Weise mit Leid umgehen? Dazu will ich ein paar Beobachtungen wiedergeben. Zum Beispiel meine Generation. Sie ist vielleicht schon ein bisschen phlegmatisch geworden, dass wir nicht mehr wahrhaben wollen, dass die Welt so ist, wie sie ist. Und meist mag es sein, dass wir zufrieden sind, wenn wir gesund sind und einigermaßen finanziell abgesichert. Um es mit Manfred Siebald zu sagen, wir haben es uns gut hier eingerichtet, der Tisch, das Bett, die Stühle stehen. Leid wird verdrängt, soweit es geht, ignoriert. Eine andere Möglichkeit. Vor kurzem dachte ich noch, dass die rebellischen Zeiten der 68er vorbei sind. Dann kamen die Bilder der Castortransporte mit den Protesten. Und ich merkte, es ist gar nicht vorbei. Leute gehen auf die Straße und kämpfen für ihre Ideale, nicht immer mit ganz rechten Mitteln. Sie kämpfen gegen das, wo sie sagen, das bringt Leid über uns. Ähnlich agieren diejenigen, die mit Radikalisierung oder Fundamentalismus auf die Probleme unserer Zeit reagieren. Mit neuer Gesetzlichkeit, mit Ausgrenzung Andersdenkender versuchen sie sich, einen eigenen Raum der scheinbaren Sicherheit zu schaffen. Doch auch dies bleibt nur ein Versuch. Ein Versuch, Leid abzuschaffen oder ein Versuch, Leid an andere Orte dieser Welt zu transportieren. Sollen doch die Russen unseren Atommüll nehmen. Ja, und dann ist da noch diese Null-Bock-Generation, wie sie genannt wird. Wozu anstrengen? Noch nie gab es eine so hohe Jugendarbeitslosigkeit wie heute. Man findet immer häufiger Jugendliche mit 13, 14 Jahren, deren Ziel es ist, Hartz-IV-Empfänger zu werden. Junge Menschen, die keine Hoffnung haben. Ihr Alltag ist gezeichnet von Resignation. Diese drei Wege klingen nicht sehr verheißungsvoll, die ich da beschrieben habe, Leid zu begegnen, Problemen dieser Welt zu begegnen, denn sie sind zum Scheitern verurteilt. Aber auch hier will ich nicht sagen, hört auf, denen im Leid zu helfen, sondern ich will einfach sagen, die Hilfe ist gut, die Hilfe ist richtig, aber bei aller Hilfsbereitschaft müssen wir sehen, dass es uns nie gelingen wird, Leid aus dieser Welt vollends wegzuschaffen. Leid ist Teil dieser Welt. Bleibt noch die fromme Variante, über das Leid erhaben zu sein. Doch genau dies scheint Paulus nicht zu kennen. Im Gegenteil. Die Leiden der Christen um ihres Glaubens willen könnten den Eindruck erwecken, dass Christen ohne Leiden gar keine richtigen Christen sind. Aber auch davon spricht Paulus nicht. Das heißt, ich muss mich als Christ, dem es gut geht und der nicht verfolgt wird, nicht schämen und nicht entschuldigen. Das heißt aber nicht, ich dürfte erwarten, dass ich auch in Zukunft problemlos meinen Glauben leben könnte. Das heißt, ich sollte mir von Anfang an darüber im Klaren sein, dass die Wahrheit des Evangeliums eine sehr anstößige Wahrheit ist. Das heißt, dass gelebter Glaube auch ohne verbale Evangelisation bereits genug Zündstoff enthält, dass Menschen daran Anstoß nehmen. Das heißt, dass in einer demokratischen Welt wie der unseren Gremien vielleicht gesetzliche Regelungen erfinden, um ein schlichtes christliches Leben unmöglich zu machen. Denn wie sonst kann es sein, dass Hebammen und Ärzte ihre Arbeitsstelle verlieren, wenn sie sich weigern, bei Abtreibungen mitzumachen. Auch als Christen sind wir Teil dieser Welt. Auch als Christen sind wir nicht über das Leid erhaben. In unserem Leib, in unserem Körper sind wir angreifbar. Und Gott mutet uns zu, dass wir uns mit dieser Begrenztheit unseres Lebens auseinandersetzen. Paulus schreibt in Vers 23, nicht allein aber Mensch und Tier, sondern auch wir Christen seufzen und sehnen uns nach der Erlösung unseres Leibes. Die Schöpfung, die Kreatur, seufzt. Christen seufzen. Und Gott selber seufzt. Vers 26. Der Geist Gottes vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Paulus beschreibt in seiner Analyse der Zeit das Leben als Leiden und als Sehnsucht. Auch Christen bleibt die Sehnsucht, dass keiner zu kurz kommen mag, der Gott als Gott ehrt. Und sicher wünschten wir uns, dass bereits jetzt unsere Sehnsucht erfüllt wird. Und manchmal, einem Wunder gleich, werden wir vielleicht Zeuge davon. Oft aber bleibt die Sehnsucht. Paulus, seine Sehnsucht gilt viel stärker der Herrlichkeit bei Gott. Er sehnt sich nach diesem Ort. Aus Goethes Faust kennen wir die Gretchenfrage. Sag, wie hältst du's mit der Religion? Ich möchte die Frage ganz leicht abwandeln. Sag, wie hältst du's mit der Hoffnung? Hoffnung, dass bei der nächsten Wahl vielleicht etwas besser wird? Hoffnung, dass das Leid in Deutschland vielleicht nie so schlimm wird wie anderswo oder wenigstens nicht in der Zeit, wo ich noch lebe? Hoffnung, dass der Mensch vielleicht doch noch klug und einsichtig wird? Die Frage nach der Hoffnung ist die Frage nach dem, was durchträgt. Wir leben in einer Zeit, wo wir auf das Jetzt und Heute orientiert sind. Bedürfnisse sollen bitte schnell befriedigt werden. Und alle Erinnerung an den Tod wird als Bedrohung erlebt. Doch genau diese Erinnerung an den Tod brauchen wir, um unsere Hoffnung zu prüfen. Hält sie stand? Trägt sie durch? Der Reformationstag ist noch nicht lange her. Ich habe mich wieder mal mit Luther befasst. Ein Mönchlein im Wind der Weltpolitik. Alles, was ihm zuvor Halt bot, sein Mönchsorden, seine Kirche, der Papst, wandten sich gegen ihn. Sie bedrohten sein Leben. Was trug ihn durch? In manchen Filmen wird auf sehr dramatische Weise das Ringen Luthers mit Gott gezeigt. Am Ende steht sein Gebet. Ich bin dein, dir gehöre ich. Kann sein, am Ende dieser Szene sieht man, wie Luther auf dem Boden liegt, ausgestreckt, ergeben. Mag sein, er liegt am Boden, aber er ist nicht am Boden zerstört. Ich bin dein, dir gehöre ich. In Gottes Hand sieht er sich gut aufgehoben. Ich denke, hier liegt das Geheimnis der inneren christlichen Stärke, das Geheimnis der Ausbreitung des Christentums in Ländern der extremen Christenverfolgung, wie wir das eben gesehen haben. Die Richter und die Exekutionsvollstrecker sehen eben nicht nur den Leidenden, sondern sie sehen auch den Glaubenden, den Christen. Mitten in Leid und Tod wird Gottes Friede spürbar. Warum tun wir uns nun aber mit dieser Hoffnung so schwer? Warum fällt es uns schwer, diese Hoffnung für unser Leben anzunehmen? In unserem Leben, in unserem Körper, in unserem Leib prallen die jetzige Zeit des Leidens und die Zeit der Herrlichkeit Gottes aufeinander. Unser Leib ist wie ein Bindeglied zwischen diesen Zeiten. Wir leben in einer sich überlappenden Zeit von Leid und Hoffnung und Herrlichkeit. Hätte Jesus Christus seinen Leib am Kreuz nicht für uns hingegeben, wäre es einfacher. Wir würden in unserer Sünde leben und wären ganz und gar der Vergänglichkeit verfallen. Fertig. Weil Gottes Sohn von den Toten auferstanden ist, wurde es komplizierter. Sein Heil umfasst auch die Leiblichkeit. Bei ihm wurde das schon an Ostern sichtbar. Wir erwarten diese Erlösung noch für unseren Leib. Es ist noch Zukunftsmusik. Paulus sagt es so, Vers 24. Denn wir sind gerettet in Hoffnung. Eine Hoffnung aber, die sichtbar ist, ist keine Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? In welcher Zeit leben wir? Wir leben in einer Zeit der sich verschärfenden Gegensätze. Wir leben in der sich überlagernden Zeit des Leidens und der Herrlichkeit. Wir leben in der Zeit des Hoffens und des Seufzens. Und für was ist jetzt Zeit? Es ist Zeit zu glauben, dass Gott uns unsere Schuld vergeben hat und uns liebt. Es ist Zeit zu hoffen, dass Gott für uns nicht ein unfertiges Heil vorgesehen hat, sondern dass der Auferstandene auch unseren Leib vom Tod erlösen und heilen wird. Es ist Zeit, um in Geduld darauf zu warten. Diese Zwischenzeit gibt uns Zeit für die Liebe gegenüber dem Nächsten und die Liebe gegenüber denen, deren Not um vieles schlimmer ist als die unsere. Amen.